Als Prediger steht man oft so und überlegt, boah, was wirst du als nächsten Sonntag predigen? Was wird dann kommen? Wo möchte Gottes Geist, dass du einsteigst? Welche Bibelverse hast du? Welches Bibelwort hast du? Und mir ging das vor dem Urlaub so, dass ich in meiner stillen Zeit den Kolosserbrief gelesen habe und habe gesagt, ja, das ist es. Das werde ich predigen. Und ab heute möchte ich damit beginnen, den Kolosserbrief einmal ganz durchzupredigen. Das wird so die nächsten Wochen unser Thema sein, der Kolosserbrief, den Paulus geschrieben hat. Der Kolosserbrief ist ein Brief des Apostel Paulus mit der eigenhändigen Unterschrift des Apostels. Das ist wichtig, weil wir oft fragen, ist das wirklich von einem, der hat das unterschrieben. Das ist wie ein Brief, den du geschrieben hast und da setzt du deinen Friedrich Wilhelm drunter, dann ist das ganz klar, den hast du geschrieben. Den hat Frerk geschrieben oder das hat der geschrieben. Der unterschreibt, der ist der Verfasser auch. Und der Kolosserbrief, das ist so ein Brief von Paulus. Es ist ganz interessant, wie dieser Brief zustande gekommen ist. Nämlich der Gemeindeleiter von Kolossä, das war nicht Alfred Beninger, sondern der hieß Epaphras. Der hat Paulus in Rom, eigentlich im Gefängnis, als Paulus in Rom im Gefängnis war, er hat ihn besucht und ihm die Situation von Kolossä, der Gemeinde dort, geschildert. Vermutlich hat er gesagt, ja, die Gemeinde, oh, die hat so ein paar Probleme, guck mal, das Problem, jenes Problem und da sind sie nicht so ganz klar. Und vielleicht hat er mal richtig abgehustet über die Gemeinde und also seine Sorgen dem Paulus mal mitgeteilt. Die Gemeinde von Kolossä, die liegt in der römischen Provinz Asia. Das ist im Lykostal und das war eigentlich bekannt für seine Fruchtbarkeit. Kolossä war eine große und eine reiche Stadt, eine bedeutende Stadt. Und die Gemeinde wurde wohl von diesem Epaphras auch gegründet. Der Paulus selber, der war nie dort. Aber wie gesagt, von Epaphras ist Paulus über die Situation in Kolossä unterrichtet worden. Und das größte Problem, was er dem Paulus mitgeteilt hat, war das Problem, dass Irrlehrer in der Gemeinde waren. Dass Menschen da waren aus jüdischem Umkreis, weil in Kolossä gab es eine ganz große jüdische Gemeinde, die Gemeinde verwirrten, die Irr machten. Sie wollten die Gemeinde zu einer neuen Gesetzlichkeit verführen. Das war das Problem. Sie lehrten, dass durch Beachtung von jüdischen Speisegeboten, von jüdischen Festen, durch die Beschneidung und so weiter, ja durch das Halten des Gesetzes, erst die vollkommene Heiligung der Gemeinde zu erreichen wird. Wenn die genau alle Gesetze beachteten und genau das machen, was sie vom jüdischen Gesetz her kannten, wenn sie das haargenau einhielten, ja dann könnte die Gemeinde so etwas wie eine heilige Gemeinde werden. Und das lernten die mit aller Kraft. Und jeder, der da irgendwie nicht mitkam oder der die Gebote nicht so hielt, das kennen wir, ne? Der dachte, ja, was soll ich denn da in der Gemeinde? Beziehungsweise die Verantwortlichen, die überlegten, ja, wenn das nicht so wird, dann werden wir ja nie eine gute Gemeinde sein. Diese Lehrer, die setzten was dazu. Die sagten Christus ja, aber plus dem alten jüdischen Weg des Gesetzes. Christus und du brauchst noch was. Und das war eigentlich so das Problem. Das klang alles sehr fromm und vielleicht auch einleuchtend. Aber das Problem war, dass eigentlich der Gnade und der Botschaft Christi etwas hinzugefügt wurde. Und das gilt für die christliche Gemeinde. Das darf nicht sein. Das gilt nicht, meine ich. Christus und eine Erkenntnis von speziellen Leuten. Christus und die Engelmächte als notwendige Mittler zu Gott. Christus und eine ganz strenge Askese, in der ich lebe, dann wird was. Das waren so die Gedanken, die wohl Epaphras dem Paulus mitteilte, worunter der Gemeindeleiter dort auch litt. Im Grunde genommen passiert hier in der Gemeinde in Kolossä etwas, was stellvertretend in ganz vielen Gemeinden passiert. Dass im Grunde genommen, man sagt, das Evangelium, das ist klasse, aber es ist nicht alles. Es reicht nicht. Es muss noch etwas zum Evangelium dazukommen. Und wenn wir mal so unsere eigenen Gemeinden sehen, unsere heutigen Gemeinden und unsere eigene Gemeindegeschichte, dann ist das gar nicht so weit weg, weil wir ganz oft wieder in Situationen kommen, wo wir sagen, ja, das Evangelium, aber da muss noch irgendwas anderes passieren. Da müssen Menschen sich vielleicht mehr so uns anpassen oder was auch immer. Und das ist ein großes Problem für eine Gemeinde. Und ich glaube, da ist auch ein Schlüssel, warum auch viele Gemeinden schrumpfen oder manchmal auch kaputt gehen, weil sie sagen, das Evangelium und noch was dazu. Das Evangelium fragt nicht, wie jemand aussieht. Das Evangelium fragt nicht danach, in welcher Lebenssituation du stehst oder ob du zu uns passt oder nicht. Das Evangelium sagt einfach nur, das ist die Liebe Christi und die darfst du annehmen. Und dann wirst du verändert. Du musst dich nicht vorher verändern, aus eigener Kraft. Und Paulus tritt dem entgegen durch einen Brief. In aller Entschiedenheit und in aller Deutlichkeit. Und ich finde das super interessant, weil wir jetzt den Kolosserbrief auch dann in der Zukunft wirklich komplett durchlesen werden. Ich finde das super interessant, wie Paulus das macht. Er macht das nicht menschlich. Menschlich wäre, dass irgendjemand sagt, ich habe jetzt die und die Erkenntnis, die und die Lehre, und menschlich wäre, würde sagen, aber ich habe eine andere Lehre. Und ich sage dir das und ich erkläre das und argumentiere hin und her und versuche deine Argumente im Prinzip zu widerlegen und der andere versucht dann meine Argumente wieder zu widerlegen, so einen schönen Disput, einen theologischen Disput, kennen wir aus der Kirchengeschichte, jede Menge. Das macht er nicht, der geht in keinen Lehrdisput, der macht was ganz anderes. Und das finde ich sehr überzeugend. Paulus malt den Kolossern im Grunde genommen ganz einfach die ganze Herrlichkeit Jesu vor. Er sagt, hey Leute, warum macht ihr das? Da müsst ihr nichts dazu nehmen. Seht doch Jesus, wie gut er ist, wie großartig das Evangelium ist, wie gut seine Botschaft ist, wie klar seine Botschaft ist. Da brauchen wir nicht drin rumkritteln und machen und tun und noch was dazu oder noch was davon weg. Brauchen wir nicht. Sondern er sagt, das ist das, was uns überzeugt. Und ich glaube, auch uns ist genau, wir haben die gleiche Situation. Uns hilft es manchmal wenig, wenn wir hin und her diskutieren und irgendeiner hat dann Recht gehabt. Aber wenn wir erkennen, wie großartig Jesus ist, das setzt uns in Bewegung. Das verändert uns. Es gibt uns Mut, unsere Lebenssituation auf diesen Herrn Jesus auszurichten. Das auszuprobieren, was er in seinem Wort sagt. Paulus macht das also in diesem Kolosserbrief, dass er in erster Linie sagt, Jesus ist klasse. Jesus ist einfach super. Und er ist mit seinem Heiligen Geist bei uns und da passiert ganz, 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 ganz viel. Und darauf sollen wir schauen. Schaut als allererstes auf Christus. Der Kolosserbrief ist letztendlich ein Christusbrief. Christus allein ist Thema und Inhalt dieses Briefes. Und darin ist der Kolosserbrief aktuell wie eh und je. Man könnte den auch Emderbrief dann nennen. Es würde genauso passen. Es geht immer, wenn es Probleme gibt in Gemeinden, meistens um das Verständnis von Christus. Das ist aktuell wie eh und je. Die Verführung setzt immer an der Person Jesu an. Da macht man aus Jesus etwas, was in der Bibel so nicht ist. Da wird plötzlich ein politischer Jesus und alle denken, es muss darum gehen. Oder Jesus, der war immer nur ganz sanft. Der Jesus war nur für die Armen, der politische Jesus. Ganz schnell gehen wir da so eine Schiene, die aber Jesus nicht gerecht wird. Jesus möchte in seiner ganzen Herrlichkeit gesehen werden. Es geht nicht um den Wunsch Jesus, sondern um den, der hier drin offenbart ist, in Gottes Wort. Und das geschieht im Kolosserbrief. Ich lese uns heute als Predigtgrundlage nur die ersten beiden Verse, weil wir wollen heute noch Abendmahl feiern und dann wird das sonst ein bisschen lang. Paulus, heißt es hier, Apostel Christi Jesu durch den Willen Gottes und Timotheus, unser Bruder, an die Heiligen in Kolossä, die treuen Brüder, Schwestern in Christus. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater. Wir danken Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, jedes Mal, wenn wir für euch beten. Nur mal so die Begrüßung, diese ersten 2 bis 3 Verse im Kolosserbrief. Paulus gibt sich hier zu erkennen. Apostel Christi Jesu, durch den Willen Gottes. Und so geht der Brief los, dass er sich selbst hier vorstellt. Aber ich finde das interessant, wie sich Paulus vorstellt. Er sagt nicht, studiert unter Gamaliel oder dies oder das. Er stellt nicht seine eigentlichen Qualitäten raus, sondern er sagt, dass ich diesen Brief schreibe, das hat was mit Jesus zu tun. Er stellt seine Autorität raus. Mit welcher Autorität stellt sich Paulus in dieser knappen Selbstvorstellung hin? Er sagt, ich bin Apostel. Apostel, den kann man übersetzen als Handlungsbevollmächtigter. Das ist der, der Prokura hat, der in Auftrag unterschreiben darf. Und dessen Verträge, die er quasi unterschreibt im Auftrag, die sind rechtsgültig, die sind bindend. Er ist durch den Willen Gottes in Gottes Heilsgeschichte schon vor aller Zeit dazu eingeordnet worden. Das weiß der Paulus. Es ist keine angemaßte Autorität, die er sich selber verliehen hat oder die er sich irgendwie erarbeitet hat, sondern es ist die Vollmacht des demütigen Dieners. Denn Paulus redet nicht von seiner eigenen Qualität. Er redet vielmehr über seinen Herrn, in dessen Auftrag er zu solchem Amt und Dienst gewürdigt wurde und berufen hat. Kleine Anmerkung, wer sind wir? Wir sind Kinder Gottes, des Höchsten, Könige und Priester, lehrt die Heilige Schrift. Wir haben auch eine Autorität, nicht die wir uns erarbeitet haben, nicht die wir durch ein Theologiestudium bekommen haben, sondern diese Autorität verleiht uns Gott. Durch den Glauben an Jesus Christus, durch die Gnade, diese Würdigung bekommen wir auch. Wichtig ist, wenn jemand, der aus dieser Autorität heraus spricht, da sollten wir drauf hören, weil der spricht im Namen Gottes. Das, was wir hier im Kolosserbrief oder auch in anderen Briefen des Apostels lesen, da sollten wir sehr genau zuhören. Das ist nicht irgendwas, was man, ich sag mal, nur als Theologie bezeichnen kann, wo man dann dafür sein kann oder dagegen oder sich da was von raussuchen kann, was einem passt und das andere weglässt. Nein, hier spricht Gott zu uns. Darauf sollten wir hören. Und in Vers 1 lesen wir noch etwas. Und Timotheus, unser Bruder. Paulus nennt wir öfters in seinen Briefen einen zweiten Namen als Absender, den Bruder Timotheus. Zwar sind die Mitarbeiter, die Paulus so nennt, nicht im eigentlichen Sinne Mitverfasser des Briefes oder seiner Briefe, doch sie stehen sicherlich hinter jedem Wort, was in diesem Brief vorkommt, und verleihen damit zusätzlich Gewicht. Hier wird letztendlich nochmal die alttestamentliche Regel erfüllt, kein einzelner Zeuge soll irgendwas sagen, sondern durch 2er oder 3er Zeugen Mund. Und Timotheus bezeugt das hier, dass das, was Paulus in diesem Brief lehrt und was wir Stück für Stück auch jetzt uns erarbeiten und verstehen, wo es auch Stück für Stück unsere Botschaft sein wird, dass das abgedeckt ist. Das ist gültig für uns. Dieser Timotheus, das war ein enger Mitarbeiter. Paulus nennt ihn sogar seinen Sohn. denn er ist wohl durch Paulus auf der ersten Missionsreise in Lystra gläubig geworden. Paulus vertraut ihm sogar die Leitung der Gemeinde in Ephesus an. Es ist auch die Demut des Apostels, dass Paulus seinen Mitarbeiter parallel zu ihm nennt. Gute Gemeinden brauchen gute Leiter. Das ist heute noch so. Und ich glaube, dass wir auch am Beispiel vom Kolosserbrief sehen, dass es stimmt. Leiter, die sich einsetzen. Es geht nicht um eine Ehre, sondern es geht darum, dass jemand wie dieser Epaphras, wenn es Schwierigkeiten gibt, dass er sich aufmacht, dass er weiß, wohin zu gehen ist. Menschen, die in der Leitung, ob eine Gruppenleitung, Hauskreisleitung, das sind Menschen, die Gott fragen. Wir brauchen das. Wenn er sagt, ja, ich bin hier derjenige, der das bestimmen hat, damit kommen wir nicht weiter. Nicht im Reich Gottes. Gute Gemeinde brauchen gute Leiter. Und dann geht es weiter. Dann schreibt Paulus an die Empfänger, dann nennt er die Empfänger. Und da fällt mir ja schon mal so irgendwie so ein bisschen so ein, da bin ich immer überrascht, wenn Paulus das macht. Ich meine, man muss ja die Situation vor Augen haben, dieser Epaphras geht ja hin und erklärt dem Paulus, was eigentlich falsch läuft in der Gemeinde. Und das war wohl eine ganze Menge. Und Paulus sagt als allererstes, so, ich schreibe hier an die Heiligen in Kolossä, die treuen Brüder und Schwestern in Christus. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater. Das ist doch klasse, oder? Heilige werden sie genannt. Die guten Christen aus Kolossä. Ist das nicht ein bisschen hochgegriffen? Immerhin werden ja einige Probleme angesprochen. Und offensichtlich waren wohl auch etliche auf diese Irrlehren reingefallen und haben sich damit rumgekloppt. Und haben Partei gegriffen und haben Dinge veranstaltet, die ordentlich Unruhe in die Gemeinde gebracht haben. Sind die Christen in Kolossä doch Ausnahmegestalten, Glaubenshelden? Nein. Heilige, so wie sie hier genannt werden, das ist kein Qualitätsbegriff, sondern es beschreibt etwas. Es beschreibt ihre Beziehung, die sie haben, ihre Beziehung zu Gott. Sie sind Heilige, weil sie in einer geheilten Beziehung zu Gott stehen. Es ist somit eine Art Herrschaftsbezeichnung. An die Heiligen ist eine Beziehungspassage, ein Beziehungsausdruck. Heilige sind nicht Sündlose, das dürfen wir nicht vergessen. Johannes schreibt in seinem ersten Brief, Johannes 1, Vers 8, dass wenn wir die Sünde letztendlich nicht mehr anerkennen, wenn wir davon ausgehen, wir sind ohne Sünde, dann machen wir was falsch, dann stimmt das nicht. Und auch die Heiligen hier, die Paulus hier anspricht, er ist sich klar, das sind Menschen wie du und ich, die genauso Sünder sind wie du und ich. Sie sind nicht sündlos, aber sie dienen nicht mehr der Sünde. Sie sind nicht mehr unter der Macht der Sünde, sie müssen das nicht mehr tun. Sie sind herausgerufen. Das ist die richtige Übersetzung. Sie sind Herausgerufene aus ihrem alten Sein, aus ihrem sündigen Sein, ihrem von Gott getrennten Sein, abgesondert von der gottlosen Welt und Gott selbst zugeordnet. Sie sind wie dieser Timotheus, sie sind Mitarbeiter, sie sind Genossen Gottes. Heilige, die können nicht auf einen Schatz selbst geleisteter guter Werke verweisen. Das und das habe ich gemacht und deshalb hat Christus mich jetzt angenommen. Deshalb nennt er mich jetzt Heiliger, weil ich so toll bin, weil ich so gut bin, weil ich alles geschafft habe, was er von mir verlangt hat. Das ist kein Heiliger. Ein Heiliger ist der, der, auch wenn er es nicht geschafft hat, damit zu Jesus gegangen ist und gesagt hat, du bist am Kreuz von Golgatha für meine Schuld gestorben und ich nehme das in Anspruch. Ich bete um Vergebung, dass du mir die Schuld vergibst, die ich gemacht habe. Und in Christus sind sie dann zu jedem guten Werk geschaffen und bereitet. Nicht aus sich selber, nicht damit sie Heilige werden, sondern weil sie Heilige sind. Weil Jesus Christus uns zu Heiligen gemacht hat, werden wir andere Menschen sein. Nur unter der Herrschaft Jesu Christi werden Menschen zu Heiligen und Bürger des Reiches Gottes. Paulus selber ist das beste Beispiel dafür. Er war ein jüdischer Fanatiker, ein blinder Eiferer für Gott, hochintelligent, hochgebildet. Der hat mit Sicherheitsgesetz komplett erfüllt, so nach seinem besten Wissen und Gewissen. Doch dann ist er dem auferstandenen Christus begegnet. Und das hat ihn wahrhaft umgehauen. Das hat ihn herumgerissen zu einem Heiligen, der er vorher nicht war, aus eigener Leistung. Zu Christi Apostel und Knecht ist er geworden. Weil Paulus Ja gesagt hat zu Jesus und bewusst in den Dienst Jesu getreten ist, bewusst ein Nachfolger Jesus geworden ist, bewusst gesagt hat, Jesus Christus, werde du mein Herr und Heiland. Ich nehme das an, dass du für mich gestorben bist. Nicht, weil ich das Gesetz erfüllt habe, sondern weil du mich geliebt hast und du mich versöhnt hast und am Kreuz von Golgatha du für mich all meine Schuld getragen hast. Paulus hat Ja gesagt. Heilige sind also solche, die sich haben rufen lassen zum Glauben an den Heiligen Gottes, zum Glauben an Jesus Christus und haben sich getrennt von dem Unheiligen, von dem, was nicht mit Gott ist, von dem, nicht Gottes Kind zu sein. Sie leben in Christus Jesus, umgestaltet vom Heiligen Geist. Nur als Nachfolger Jesus sind sie Heilige. Und die Geschwister in Kolossee, das waren Nachfolger Christi, keine Perfekten, aber sie waren Nachfolger. Und die Geschwister in Emden, auch das sind Nachfolger Christi, keine Perfekten, aber Heilige. Als Heilige kennzeichnet uns zuerst unsere geheilte Gottesbeziehung. Das ist das, was uns kennzeichnet. Und Paulus sieht das in ihnen. Er sieht nicht die Probleme, sondern er sieht als erstmal, da ist eine Schar von Menschen, die in ihrer Gottesbeziehung eigentlich geheilt sind. Die machen nur einen Haufen Fehler, aber das kriegen wir hin. Und so ist es mit uns auch. In Kolossee, in Emden, das ist eine spezielle Gemeinde, die Paulus anspricht. Das ist das, wo die Christen in der Beziehung zur Welt widerstehen. Die Christen in Kolossee, die sind geerdet in ihrer Gemeinde. Auch dadurch, dass da nicht alles so doll ist, wie es läuft. Aber wir brauchen diese Erdung. Weil Heilige leben nicht in einem luftleeren Raum, gar schon der Welt entnommen auf einer Wolke der Glückseligen. Nein, die Heiligen leben mitten in dieser Welt, sind aber nicht von dieser Welt. Dort in Kolossee oder in Emden ist die Platzanweisung Gottes für uns, indem sich das Zeugnis des Evangeliums durch diese Heiligen, durch uns, entfalten soll. Und das sieht Paulus und sagt es auch ganz klar. Auch wenn ihr nicht perfekt seid, Gemeinde, macht nichts. Das Evangelium muss durch euch weitergetragen werden. Das ist euer Job. Dazu seid ihr ausgesondert. Dazu seid ihr geheiligt. Jeder von uns. Und wenn wir in den Ecken gucken, sehen wir, dass da noch tausend Probleme sind. Macht nichts. Und er nennt sie weiter die treuen Brüder und Schwestern. Weil das macht Paulus auch ganz bewusst. Das sind nicht irgendwelche Floskeln, die da genannt werden, sondern Paulus stellt hier an die Beziehung der Christen untereinander zusammen. Die Heiligen, die stehen nicht jeder für sich alleine, sondern die stehen zusammen als Geschwister. Wenn Jesus Christus glaubt, der ist ein Bruder, eine Schwester. Christsein ist nie Einzelkämpfertum, sondern immer Kampf, Lebens- und Liebesgemeinschaft mit dem Herrn und untereinander. Wir wollen gleich Abendmahl miteinander feiern. Deshalb ist es so wichtig, dass wir uns als Gemeinschaft auch wahrnehmen, dass wir auch miteinander klarkommen irgendwie, dass wir miteinander versöhnt sind. Paulus drückt das an anderer Stelle im Korintherbrief mit dem Bild von Leib und den Gliedern aus. Ein Leib, das hängt alles zusammen, das bedingt sich zusammen. Jeder, der mal krank war und der sich mal einen Fuß gebrochen hat oder irgendwas kaputt war, der weiß es notvoll, wie sehr wir davon abhängen, wenn du dir den Arm brichst. Da ist nicht nur der Arm kaputt, dann ist alles andere schwer, vom Ankleiden oder Auskleiden bis zur Körperhygiene, das wird alles ein Krampf dadurch, weil ein Teil kaputt ist. Oder wenn irgendein Organ nicht funktioniert, dann hängt alles dran. Und genauso ist es in der Gemeinde. Wir können nicht einfach sagen, boah, mit dem, pff, egal. Wenn der nicht funktioniert, macht nichts. Geht ja nur um mich. Wir hängen aneinander. Und wir brauchen einander. Und so wie wir eben zusammen gebetet haben und viele Menschen sich haben segnen lassen, das ist das, was unser Dienst ist, was das ausdrückt, dass wir füreinander da sind. Dass wenn du in der Gemeinde bist, nicht nur, ich sag mal, hier zu einem frommen Ort kommst, sondern dass das ein Ort ist, an dem du empfängst. Und du empfängst von anderen Menschen, die auch Jesus nachfolgen, die von Jesus bereitet wurden. Die geben es weiter. Und mal bist du derjenige, der das empfängt, und mal bist du derjenige, der das gibt. Mal bist du derjenige, der mitarbeitet, mal bist du derjenige, der empfängt, der es nimmt. Beides brauchen wir. Wenn du immer nur eins machst, leidest du und der Leib. Wenn du immer nur gibst, brennst du aus. Und wenn du immer nur empfängst, verfettest du. Man kann auch geistlich verfetten. Paulus weiß das. Er sagt ganz klar, hey, das ist alles in euch. So sehe ich euch, wie Jesus die Gemeinde geschaffen hat. Das ist ein super Konzept. Die Gemeinde ist hoch zu loben. Auch die Gemeinde in Emden, sie ist hoch zu loben. Hier ist nicht alles perfekt. Aber es ist Gottes Konzept hier. Und dass ihr hier seid heute, ist Gottes Wille. Ist Gottes Plan, Gottes Vorstellung, dass ihr hier dazugehört. Dass ihr hier heute Morgen seid. Ihr seid in Christus. Das heißt, in einer Glaubens- und Lebensbeziehung mit Christus eingefügt in den Leib, die Gemeinde. An die Heiligen in Emden, die treuen Brüder und Schwestern in Christus. Ich meine, du musst selber entscheiden, bist du in Christus, bist du ein Kind Gottes, hast du das Evangelium angenommen für dich? Und dann bist du diejenige, zu dem Paulus hier spricht. Und dann bist du auch derjenige, von dem Paulus gut spricht. In Christus, das heißt, die ganze Zuwendung der Liebe Gottes, die uns in Jesus Christus gegeben ist, die Atemluft der Jesu-Liebe, aus der wir geistlich atmen und die Antwort auf diese Zuwendung und Liebe, die wir geben zu Christus und der Gemeinde und den Menschen in unserer Umgebung. Das bedeutet, in Christus zu sein. Es bedeutet, Leben unter seiner Führung und Leitung. Die Kolosser hatten das Problem gehabt, dass sie angefangen haben, nicht mehr dieser Führung und Leitung zu folgen, sondern sich ihre eigenen Gedanken gemacht haben. Die haben angefangen, über Meinungen, über Theologien zu streiten und haben das alles vermischt und haben gesagt, und wenn du das auch so siehst, dann bist du mein Bruder. Paulus sagt, nein, du bist dein Bruder und meine Schwester, wenn du an Jesus glaubst und sonst nichts. Zuletzt grüßt der Apostel die Gemeinde mit dem Gnadens- und Friedensgruß. In Christus, das heißt, ein Leben unter der Gnade Gottes und in tiefem, tiefem Frieden. Gnade und Frieden ist die Wirklichkeit der Kinder Gottes, seiner Heiligen. Da, wo Paulus sagt, ihr lieben Heiligen, eure Wirklichkeit ist Gnade und Frieden. Dass wir jeden Tag neu erwarten und uns darin bergen dürfen. Gnade sei mit euch. Das ist die Segenszusage der bleibenden Zuwendung Gottes an die Gemeinde. Diese Gnade sei mit euch, das würde man eigentlich am Schluss erwarten. Sag mal, jetzt habt ihr das alles kapiert, jetzt macht ihr alles richtig, jetzt ist die Gnade bei euch. Paulus setzt an den Anfang, sehr interessant. Die Gnade ist jetzt schon da. Davon leben wir. Durch Jesu Leiden, Sterben und Auferstehen hat er der Gnade Gestalt verliehen und sie den Kindern Gottes zugewendet. Es ist Gnade, dass wir gleich als Gemeinde Abendmahl feiern, uns daran erinnern, was Jesus getan hat. Durch Jesu die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden, so lesen wir im Johannesevangelium. Auf solcher Gnade werden wir gerechtfertigt, wird uns Vergebung der Sünde, Gerechtigkeit vor Gott, ja die ganze neue Kreatur zugesprochen und wird sogar einer fehlerhaften Gemeinde zum Segen zugesprochen, zum Frieden, zum Shalom. Auch der Friede Gottes ist Person geworden. Er ist unser Friede. In Jesus Christus haben wir Frieden mit Gott. Lebbar und weiterentwickelbar in der Gemeinde, um daraus den Menschen zu dienen und das Evangelium weiterzutragen. So wird Gemeinde, die hoch zu loben ist. Und nächste Woche geht es da genau weiter. Wie sieht das aus, wenn eine Gemeinde hoch zu loben ist? Was passiert da? Heute soll uns nur neu bewusst werden, in solch einer Gemeinde lebe ich. In so einer Gemeinde, wie Paulus es hier sagt, eine Gemeinde von Heiligen, von treuen Brüdern und Schwestern in Christus. Dafür danken wir. Jesus sind wir in diese Gemeinde gestellt. Lasst uns das bewahren. Lasst uns das ganz neu hochachten. Lasst uns einander hochachten als Brüder und Schwestern. Lasst uns versöhnt sein. Lasst uns in diesem Frieden und in dieser Gnade wirklich leben. Weil das ist unsere Kraft. Das ist das, was uns in unserem Leben wirklich weiterbringt. Nicht die Diskussion, welche Position wer wo wann und wie hat, das bringt uns nie weiter. Aber zu wissen, ich bin ein Kind Gottes, geliebt, als Heiliger, als Heilige geadelt durch das Leben und Sterben Jesu, zusammen mit meinen Brüdern und Schwestern, das ist doch mal eine andere Hausnummer, als nur zu sagen, naja, irgendeine Gemeinde, die auch nicht alles auf die Reihe kriegt. Das sind wir nicht. Wir sind von Christus geadelt. Und wir sind als Gemeinde zusammengestellt. Und darauf dürfen wir stolz sein. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ich bin stolz auf meine Gemeinde. Amen.